Oktober 1989. Gegen 18 Uhr betreten zwei Männer das Geschäft eines 45-jährigen Münzhändlers. Ein Überfall. Mit einem Hammer schlagen die beiden Männer rund 40 Mal auf ihr Opfer ein und flüchten mit Goldmünzen und Bargeld. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees, ich bin Redakteur und Host dieses Podcasts und wir schauen uns hier regelmäßig Fälle aus der Steiermark und aus Kärnten an. Und heute sind wir, so wie auch das letzte Mal, wieder in der Steiermark, genauer gesagt in Graz. Und lange mit diesem Fall auseinandergesetzt hat sich der langjährige Kriminalreporter und Stammgast hier bei Delikt, Hans Breitecker. Schön, dass du da bist. Grüß dich.
Servus, David.
Ja, Hans, wir haben schon gesagt, es geht um einen Raubmord im Jahr 1989. Das war vor gut 35 Jahren. Wie hat diese Geschichte für dich ihren Ausgang genommen?
Ich habe diese Geschichte damals, die Kollegin Macher hat ja berichtet aktuell darüber. Und ich habe das dann sehr aufmerksam mitverfolgt, die ganze Geschichte. Aber es war ihr Fall. Ich habe das ganze Gerichtsverfahren miterlebt und sehr nahe, weil ich ja in der Redaktion war, mitverfolgt. Und ich habe dann intensiv recherchieren begonnen für mein Buch Cold Case Steiermark, weil der Fall offiziell ungeklärt ist.
Und darum weißt du auch ziemlich genau, was sich damals zugetragen hat. Was ist da passiert an diesem Oktoberabend? Gegen 18 Uhr war das am Grazer Hauptplatz, haben wir auch schon gesagt. Was ist da passiert?
Ja, das war das Haus Hauptplatz 14, ein mehrstöckiges Gebäude, in dem eine Arztordination unter anderem untergebracht war. Wüstenrot war dort untergebracht, das Büro. Und im ersten Stock war der Münzhändler Ernst Lanz. Der hat dort sein Geschäft gehabt und hat dort seine Geschäfte abgewickelt. Und da ist gegen 18 Uhr sind zwei unbekannte Männer aufgetaucht. Das war kurz nachdem sein 78-jähriger Vater die Räume verlassen hat, sind zwei Männer aufgetaucht. Möglicherweise haben die so lange gewartet, bis gesehen haben, dass er allein oder dass der Vater weg ist und er allein im Haus ist. Sie dürften das auskundschaftet haben. Sind dann hinein und ob sie sich als Kunden ausgegeben haben oder ob sie gleich zugeschlagen haben, das weiß man bis heute nicht. Jedenfalls wurde 40 Mal mit einem Hammer auf den Ernst Lanz eingeschlagen.
Die sind dann mit sehr viel Beute geflüchtet.
Die haben Silbermünzen, Goldmünzen im Wert von 2 Millionen Schilling erbeutet und 35.000 Schilling Bargeld.
Ja, ich habe mir das kurz ausgerechnet. Nach der heutigen Kaufkraft würde das dem Wert von ca. 330.000 Euro entsprechen. Das ist ja wirklich eine außerordentliche Summe, auch heute noch für so einen Überfall.
Ein hoher Wert der Beute, ja. Ja, sie sind dann geflüchtet und da ist zu einer Begegnung mit einem Grazer im Stiegenhaus gekommen. Dieser Grazer war auf dem Weg, wollte den Ernst Lanz besuchen und da sind ihm die beiden Männer begegnet. Mhm. Der konnte eine relativ gute Personsbeschreibung abgeben, der Zeuge, und daraufhin ist ein Phantombild angefertigt worden, aber auf das kommen wir dann später noch zurück.
Ja.
Dieser Mann ist dann in das Geschäft hinein vom Ernst Lanz, hat gesehen, er liegt da am Boden, blutüberströmt. Er hat noch gelebt, er hat insgesamt noch 3 Tage gelebt. Aber er war so schwer verletzt, dass der Bernhard Lanz, sein Bruder, nächsten Tag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben hat. Ich lese wörtlich das Zitat vor: Unser Bruder Ernst wurde am Dienstag von zwei mutmaßlichen jugoslawischen Tätern überfallen und so schwer verletzt, dass er entweder stirbt oder sicher nicht mehr richtig leben wird. Das war die Erklärung und die Brüder haben 100.000 Schilling Belohnung ausgesetzt. Aber zurück noch zur Alarmierung der Polizei. Dieser Mann, dieser Zeuge, der den beiden Tätern begegnet ist, ist sofort weggerannt aus dem Geschäft zu einer Telefonzelle, wollte die Polizei alarmieren. Das ist aus irgendeinem Grund missglückt. Daraufhin ist er zu Fuß in das Wachzimmer der Schmidtgasse, hat dort die Anzeige erstattet und wenig später waren dann Notarzt, Rettung, Polizei am Tatort und haben den Ernst Lanz einmal versorgt. Ja, das war einmal das Geschehen jetzt am Hauptplatz, das war natürlich sehr aufsehenerregend, logisch, weil das war ein auffälliger Polizeieinsatz. Und man ist relativ bald, die Ermittlungen hat dann die Mordgruppe Brandstätter übernommen und man ist relativ rasch auf einen Namen gestoßen. Das war der Zlatko K., ein 35-jähriger Kroate, der war polizeibekannt, europaweit, war Anführer einer jugoslawischen Bande, die sich spezialisiert gehabt hat auf Überfälle auf Münzhändler in Deutschland und in Holland. Und diese Überfälle waren alle, bis auf einen in München, waren ungeklärt. Der Überfall in München, da ist der Zlatko K. geschnappt worden, das war im Jahr 1979. Das ist ähnlich abgelaufen, immer mit Hammer, alle Überfälle immer mit Hammer gleich zugeschlagen und immer bestimmte Münzen ausgesucht. Sie haben genau gewusst, die teuersten, die wertvollsten Münzen haben sie genommen. Ja. Sie haben die Münzhändler genau ausgesucht. Nur in München ist was schief gegangen. Da wollten sie den Bruder von Ernst Lanz überfallen, der dort eine Münzhandlung betrieben hat. Und da haben sie den falschen Münzhändler erwischt. Und da ist auch der Zlatko K. erwischt worden. Er hat eine mehrjährige Haftstrafe gekriegt. Und war dann 1989, wie der Überfall auf den Ernst Lanz verübt worden ist, bereits wieder auf freien Fuß. Man hat ihn am Hauptplatz gesehen, am selben Tag. Also das ist dann definitiv fix gewesen, dass der in Graz war. Er war gegenüber von der Münzhandlung, ist er gesehen worden. Es war das Phantombild, das man angefertigt hat, hat ihm sehr geglichen. Und jetzt hat sich alles konzentriert auf den Zlatko K.
Das muss dann sehr schnell gegangen sein, weil du hast ja vorher aus diesem Zitat vom Bruder auf der Pressekonferenz, da hat er ja schon von zwei jugoslawischen Tätern gesprochen.
Ja, die Brüder haben vermutet, dass es möglicherweise ein Racheakt sein könnte, das ursprüngliche Motiv, weil sie seinen Bruder überfallen wollten in München und das nicht gelungen ist. Und da hätten sie wahrscheinlich mehr Beute gemacht, als beim anderen Münzhändler ist ja schiefgegangen, der Überfall.
Nicht? Also quasi die unvollrichteten Dinge dann noch Jahre später dann noch erledigen.
Ob das so war, das weiß man nicht. Das war nur eine reine Vermutung der Brüder. Und die Grazer Polizei hat ihre Ermittlungen aber sich mit den deutschen Kollegen zusammen, haben sie sich gezielt auf diesen Zlatko K. fokussiert.
Okay, also es war schon auch dieses Gesamtbild. Man hat gewusst, es hat diese Serien gegeben in Deutschland und in Holland und er ist dort gesichtet worden. Also es hat zu diesem
Die Familie Lanz gewusst. Ja. Es ist ja im Zuge des Gerichtsverfahrens 1979 herausgekommen, dass er den falschen Münzhändler überfallen hat und dort ist ja der Name des Bruders, des Grazer Opfers gefallen vor Gericht und man wusste, er wollte ursprünglich diesen Mann überfallen. Und so ist man auf den gekommen und dann eben noch die Aussage des Zeugen, das Phantombild, die Polizei hat ja dann Fotos gekriegt aus Deutschland, das war alles, das hat sich dann alles, wie gesagt, zugespitzt auf den Zlatko K. Mhm. Aber die Geschichte wird ja noch spannend, weil nicht nur diese Ermittlungen, sondern auch das Gerichtsverfahren. Es hat ja mehrere Verhandlungen gegeben, mehrere Anklagen. Das ist zu einer Farce geworden. Das sind immer sonderbare Dinge passiert und der Zlatko K. ist immer wieder freigesprochen worden.
Ja, dazu kommen wir noch. Am Anfang waren die Ermittler optimistisch und dazu hatten sie auch guten Grund. Aber du schreibst, die Hoffnung auf eine rasche Aufklärung blieb vergebens.
Die blieb deshalb vergebens, weil es ist zwar der Zlatko K., relativ bald verhaftet worden und angeklagt worden in Kroatien, in Zagreb. Es hat in der Folge mehrere Prozesse gegeben, das werde ich dann noch erklären, aber zumindest er ist angeklagt worden und gleich wieder freigesprochen worden aus Mangel an Beweisen. Im Dezember 1992 ist er dann neuerlich festgenommen worden in Zagreb und zwar deshalb, weil dort der Verdacht bestanden hat, dass er bei einem Münzhändler eingebrochen hat. Das hat man zwar nachweisen können und deshalb ist er auch verhaftet worden. Und diesen Münzhändler, wo er eingebrochen hat, da soll er zuvor Münzen angeboten haben, die vom Überfall in Graz stammten. So, jetzt hat man auch von Graz aus versucht, dass da was weitergeht und dass da Licht ins Dunkel kommt. Und das hat dann die Staatsanwaltschaft Graz und der Anwalt von Ernst Lanz und die Familie von ihm haben dann bewirkt, dass es tatsächlich zu einem Mordprozess in Zagreb gekommen ist. Also nicht nur jetzt, dass der angeklagt war dann wegen diesem Einbruch, sondern dass er parallel dazu auch wegen des Mordes in Graz zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Mit angeklagt war damals ein 38-jähriger kroatischer Geschäftsmann, der dabei gewesen sein soll beim Überfall in Graz. Beide Männer wurden freigesprochen.
Aber auch das war noch nicht das Ende dieses Falles. Es ging dann 5 Jahre später, 1997, weiter. Und zwar fand man, hast du geschrieben, einen Hammer mit Haaren drauf bei Zlatko K. Aber auch das war dann noch nicht die Smoking Gun, wie man so schon sagt.
Nein. Man hat damals, das stimmt, was du erwähnt hast, es ist ein Hammer gefunden worden, es waren Haare drauf, es war Blut oben, man hat vermutet, dass das möglicherweise die Tatwaffe ist, die in Graz benutzt wurde. Der Gerichtsmediziner hat aber mit Sicherheit das nicht sagen können. Er hat gesagt, könnte sein, könnte nicht sein, er kann es nicht sagen. Und man hat parallel dazu auch Blutspuren im Auto des Angeklagten sichern können. Die Kriminaltechnik hat da Spuren gefunden. Und da hat man aber eindeutig nachweisen können, dass dieses Blut, was man da sichergestellt hat oder was man da gefunden hat, nicht vom Mordopfer in Graz stammt. Der Zlatko K. wurde damals dann wieder freigesprochen und das Prozesskarussell hat sich weitergedreht. Der Freispruch wurde vom obersten Gericht dann aufgehoben. Und das heißt, die nächste Instanz war anderer Ansicht als die erste Instanz, die haben gesagt, na, das reicht aus, das Verfahren muss wiederholt werden. Mhm. Gut, das hat sich dann hingezogen über einige Jahre, aber dazwischen ist einiges von Graz aus passiert. In der Zwischenzeit, weil sich der oberste Gerichtshof mit dem Fall beschäftigt hat in Zagreb, hat die Grazer Staatsanwaltschaft gegen den Kroaten ein Verfahren eingeleitet. Und zwar ist er 1998, es ist beinahe gelungen, sage ich jetzt einmal, er ist in der Schweiz verhaftet worden wegen anderen Delikten und ist dann nach Graz ausgeliefert worden. Aber das Oberlandesgericht hat gesagt, der Tatverdacht reicht nicht aus. Die haben keinen dringenden Tatverdacht gesehen und somit musste er wieder auf freien Fuß gesetzt werden.
Okay, also auch 1998 gab es hier dann wieder einen Rückschlag für die Familie des Opfers, aber es war noch immer nicht das letzte Wort gesprochen in dem Fall. Es hat nämlich der Grazer, als Drogenrichter bekannte Grazer Richter Helmut Vlasak sich dieser Sache angenommen und er hat sich auch Unterstützung geholt und zwar von dem Beamten Eduard Hamedl. Was haben die beiden gemacht?
Das war eine Sache, die auf eine reine Privatinitiative zurückgeht. Der Helmut Vlasak hat sich nicht dieses Falles angenommen, in dem Moment, sondern der Helmut Vlasak hat diesen Fall von Anfang an gehabt. Er war zuständig, er war der damalige Untersuchungsrichter. Mhm. Und der hat sich nicht mit dieser Entscheidung des Oberlandesgerichtes abfinden wollen und hat in Eigenregie den Edi Hamel, den hat er mitgenommen, so quasi als Bodyguard und eine Dolmetscherin und die, ich habe vor 14 Tagen oder 3 Wochen mit ihm, wie ich die Serie da geschrieben habe, oder die Folge für die Serie, habe ich mit ihm gesprochen, das hat er mir dann noch einmal geschildert, wie das war. Sie sind hinuntergefahren nach Zagreb, sind beim Oberstaatsanwalt und beim Richter gesessen, das war sehr nett am Gericht, hat er gesagt, im Kaffee gekriegt, sie haben sich hervorragend unterhalten. Und dann kam ein hoher Polizeioffizier und flüstert dem Richter oder dem zuständigen Staatsanwalt, was ihn so war. Und die Dolmetscherin hat das registriert und hat gesagt, das darf nicht wahr sein. Was ist passiert? Die Polizei hat den Richtern oder der Justiz mitgeteilt, dass alle diese Beweise, die wesentlich sind, verschwunden sind. Mhm. Die waren nicht mehr in der Asortenkammer auffindbar. Die haben dann zwar eine Schachtel mit Beweismitteln mit heraufbekommen, allerdings waren das nur Beweismittel, mit denen du nichts anfangen hast können. Er wollte Beweise sicherstellen, nach Graz mitnehmen, damit man da herum dann eventuell in weiterer Folge dann das Verfahren durchführen hätte können. Das ist nicht gelungen, weil die wesentlichen Dinge verschwunden sind. Das war der Hammer nicht da, mhm. Es waren viele Dinge, die man damals sichergestellt hat, in Kroatien nicht mehr vorhanden. Damit war die Geschichte schon wieder sehr schwierig, sie war aber immer noch nicht aus.
Wie hat man sich das erklären können mit dem Verschwinden der Beweisstücke?
Das hat man sich überhaupt nicht erklären können, sondern die waren einfach weg. Es gibt vielleicht eine Erklärung, auf die gehe ich dann später noch einmal ein. Aber Faktum ist, zu dem Zeitpunkt hat es keine Erklärung für das gegeben. Sie waren einfach verschwunden.
Und damit auch die Bemühungen von Richter Vlasek vergebens?
Die waren vergebens, ja. Das war eine vergebliche Liebesmühe.
Ungeachtet dieser Bemühungen strebte die Staatsanwaltschaft in Graz dann nochmal 2009 ein Mordverfahren an.
Ja, das ist richtig, aber dazwischen gab es noch das Jahr 2003, ja. Im April 2003 hat das oberste Gericht in Kroatien den Zlatko K. endgültig freigesprochen. Das war diese Sache, wo sie zuerst das Urteil aufgehoben haben, weil sie gesagt haben, es könnte doch sein, dass das für einen Schuldspruch reicht, neuerliche Verhandlung. Und das hat der oberste Gericht dann nach diesen vielen Jahren gemacht, 5 Jahre, glaube ich, waren da dazwischen. Und haben ihn endgültig freigesprochen. Und der erste Kommentar von ihm war, ich saß 2408 Tage unschuldig im Gefängnis und der Wirt hat angekündigt, Österreich und Kroatien auf Entschädigung klagen. Und 2009 dann, um zurückzukommen auf deine Frage, ist dann völlig unerwartet, haben sie neue Wege geöffnet für die österreichische Justiz, die aber, oder für die Grazer Justiz, die aber nicht auch nicht zum Ziel geführt haben. Damals ist Zlatko K., der inzwischen in Kroatien als Unterweltkönig bezeichnet wurde, weil er halt in sehr viel Straftaten verwickelt war, ist in Graz festgenommen worden wegen einiger simpler Einbrüche, ich glaube 30 Einbrüche, da war er verwickelt. Und da hat die Staatsanwaltschaft Graz die Gelegenheit wahrgenommen, sozusagen am Schopf gepackt, und wollten eine Wiederaufnahme des Mordverfahrens. Es ist aber nicht dazu gekommen und im Juni 2010 hat der Kroate einen Teil der Strafe, die er für die Einbrüche bekommen hat, verbüßt gehabt und ist er bedingt entlassen worden. Er war wieder ein freier Mann. Und der Mord an Ernst Lanz ist somit bis heute ungeklärt geblieben.
Und Zlatko K. bis heute noch immer auf freien Fuß wahrscheinlich.
Noch außer immer auf freien Fuß,
aber andere Straftaten in Kroatien.
Ja, das war das. Ich kenne seinen weiteren Weg dann nicht, aber es ist vielleicht eines interessant, dass damals schon Gerüchte gegeben hat, dass er ein bisschen für den Geheimdienst gearbeitet hat in Kroatien. Faktum ist aber, dass sein Vater ein ranghoher Geheimdienstler war und möglicherweise auf die Justiz massiven Druck ausgeübt hat. Und deshalb auch unter Umständen die Beweismittel verschwunden sind bei der Polizei. Sind alles nur Vermutungen, keine Beweise, aber es liegt schon nahe, dass da Interventionen gegeben hat, weil die Beweislage oder die Indizien waren schon sehr, sehr dicht.
Ja, und sofern da nicht neue Beweise auftauchen, wird es da auch keinen Durchbruch mehr geben, ist zu vermuten.
Ich glaube, es wird überhaupt keinen Durchbruch geben, weil der Zlatko K. wird nichts zugeben, hat ja nie was zugegeben. Und wie gesagt, ohne Beweise, ohne der Tatwaffe und ohne diese Silbermünzen, was er angeboten hat und was man dann vermutlich auch einen Teil sichergestellt hat, das ist alles nicht mehr da. Es ist alles weg und daher kann man wahrscheinlich, oder ich sage mit ziemlicher Sicherheit, die Tat nicht mehr nachweisen.
Ja, eine Anmerkung noch, weil wir jetzt in dieser Folge Richter Helmut Vlasek erwähnt haben, der war auch zu Gast hier in Delikt und zwar mit einer Folge zu seiner Pensionierung. Die ist im Oktober 2022 erschienen unter dem Titel Man sieht alles. Und auch Edi Hamedl, er war oft auch Verhandler in Geiselnahmen, so auch bei der Kalau-Geiselnahme im Jahr 1996. Der hat uns in der Folge Kalau-Geiselnahme weggehen oder sterben von dieser Erfahrung erzählt. Das war einer der ersten Deliktfolgen gleich in der ersten Staffel, falls das jemand nachhören möchte.
Ja, nur eine Bemerkung am Rande, der Helmut Vlasek, ich kenne ihn ja sehr gut, hat inzwischen ja mehrere Bücher geschrieben, schreibt jetzt glaube ich wieder eins, wo er seine Erfahrungen als Richter und Fälle, die er bearbeitet hat, halt darstellt.
Ja, Lieber Hans, danke, dass du uns diesen Fall heute mitgebracht hast. Euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern auch vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt. Falls ihr Fragen an uns oder an mich oder über den Podcast habt, schreibt mir an david.knees@kleinezeitung.at. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen des Podcasts auf Spotify, geht das, da kann man jetzt auch kommentieren. Und wir freuen uns auch über gute Rezensionen, das geht am einfachsten auf Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal bei Delikt. Ciao.
Dankeschön.